Wie klingt eigentlich die Pfalz? Und was macht sie so besonders? Ist es das gute Essen, der Wein, der Wald oder einfach die Menschen, die hier leben? In diesem Podcast finden wir es raus.
Wir sind Ruven und Sarah und das ist der Pfalzcast.
Wir sind heute bei Rudolf Post in Garbsheim. Garbsheim heißt es ausgeschrieben, aber sie haben so eine schöne URL. Die heißt Garbsim.
Garbsim, ja, Garbsim. So wird es eben im Dialekt gesprochen. Das ist ja oft so, dass die Ortsnamen so zusammengezogen werden. Das gibt es in der Pfalz ja auch. Gibt es ja das berühmte Frilsim und weiß ich was. Also das gibt es ja häufig.
Geuse für Geinsheim. Ja.
So mein Favorit ist Hettrim.
Hettrim,
ja.
Was ist das?
Hettenleidelheim.
Hettenleidelheim. Das ist wirklich eine starke Verkürzung. Das fand ich für Sie sehr passend, dass Sie so eine URL haben, denn Sie beschäftigen sich oder haben sich sehr einen Großteil Ihres Lebens mit Dialekten und auch sehr viel mit dem pfälzischen Dialekt beschäftigt.
Ja.
Können Sie ein bisschen erzählen, was Sie da alles gemacht haben?
Also ich bin ja zum Dialekt gekommen bei meinem Studium. Da wurde plötzlich mal ein Seminar angeboten, die deutschen Mundarten. Da habe ich gedacht, ach, das ist ja toll. Ich komme ja auch aus einem Dorf, wo man Dialekt gesprochen hat, allerdings in Hessen. Und da habe ich dann das erste Mal praktisch eine Arbeit bekommen, wo man empirisch forschen konnte. Also ich habe zum Beispiel den Auftrag gehabt, die Bezeichnung für die Wagen, der Bauernwagen in verschiedenen Gegenden in Deutschland zu ermitteln. Und dann konnte ich wirklich dahin gehen, wo der Dialekt gesprochen wird. Die Leute fragen, wie sagt man denn zu dem Radnagel und wie zu der Verbindungsstange zwischen Vorder- und Hinterwagen. Und überall gab es unterschiedliche Antworten. Und da habe ich gemerkt, dass das hochinteressant ist. Früher habe ich meine Seminararbeiten nur aus Büchern zusammengeschrieben und jetzt konnte ich auf einmal die Sprache da, wo sie in der Wirklichkeit ist, abholen. Und das hat mich unheimlich fasziniert. Und dann bin ich irgendwie bei der Dialektforschung geblieben, als dann in Kaiserslautern mein Vorgänger, der beim Badischen Wörterbuch gearbeitet hat, in Ruhestand gegangen ist, habe ich mich auf die Stelle beworben. Und obwohl ich kein Pfälzer bin, kein Gebrochener, habe ich die Stelle aber bekommen. Aber das ist auch nicht schlimm, denn man muss ja den Dialekt in diesem Wörterbuch nicht aus seiner eigenen Kompetenz machen, sondern da wurde ja schon gesammelt, da gab es ja fast 2 Millionen Belege in Hunderten von Karteikästen und man hat anhand dieser Belege, die in jahrzehntelanger Sammelarbeit zusammengetragen worden ist, hat man dann dieses Wörterbuch gemacht. Ne? Und ich bin beim dritten Band eingestiegen.
Das heißt, Sie haben was studiert?
Ich habe Germanistik studiert und katholische Theologie. Ich wollte eigentlich in die höhere Schule, höheren Schuldienst. Ich habe auch noch das erste und das zweite Staatsexamen gemacht. Ne? Und dann habe ich aber dann promoviert, auch über ein dialektologisches Thema in Mainz. Und bin dann halt in der Pfalz gelandet und bin dort herzlich aufgenommen worden. Und ich habe mich auch gut einarbeiten können. Und es ist oft so, wenn man von außen kommt, sieht man manches vielleicht schärfer als jemand, der drin ist. Der denkt immer, sein eigener Dialekt, das wäre das normale Pfälzisch. Ne? Aber der von außen kommt, der sagt, nee, das kann auch noch so sein oder so. Viele Pfälzer haben dann gesagt, ja, wenn man meinetwegen sagt, der Bub, ne, das gibt's nicht, das heißt der Bu, aber es gibt eine Ecke in der Pfalz, wo man auch der Bub sagt und so weiter, ne, und so viele andere Sachen gibt es da. Ne. Und da bin ich dann halt geblieben, lange Zeit, bis das Wörterbuch abgeschlossen war.
Wir haben es hier neben uns stehen. Das sind 6 sehr dicke Bände und ein kleinerer, ne?
Ein Registerband.
Ein Heft, das ist schon für mich auch ein ziemlich großes Buch, aber im Vergleich der anderen ein Heft. Was steht da drin?
Ja.
Ist das wie ein Wörterbuch, wie ein Duden, wo zu einem Wort eine Erklärung? Also wir können es ja jetzt nicht zeigen, wir müssen es erklären, was drin steht.
Ja, also wie gesagt, vorhin mit dem Beispiel von der Ameise schon. Also es gibt dann Stichworte, die aber mehr oder weniger standardsprachlich sind. Ameise, ne? Aber dann geht es los, dann wird die Lautform abgearbeitet, da heißt dann Emetz, Westpfalz und Umenz da und Ometz da und Seichems und so im Süden und so weiter, gibt es ganz viele Bezeichnungen. Und dann ist erstmal die Lautung abgeklärt und wo diese Lautung für dieses Wort vorherrscht. Ne? Und dann wird aber angegeben auch Sätze, Redensarten, Sprichwörter zur Ameise, ne? Und dann ist der Artikel von der Ameise vielleicht eine Spalte oder länger. Es gibt manche über Machen, die gehen 7, 8 Spalten, weil Machen ja ein unheimlich wichtiges Wort in den Mundarten ist. Und so muss man sich das vorstellen. Also es ist praktisch immer ein Stichwort, zu dem dann die jeweiligen Lautungen angegeben werden. Manchmal gibt es aber auch nur eine Lautung. Und dann aber auch die verschiedenen Bedeutungen. Es kann ja sein, dass Ameise noch eine andere Bedeutung hat. Ich kenne jetzt keine gerade, höchstens aus der Technik, das ist so ein kleiner Stapler, da was ein Hubwagen, ja. Aber man müsste jetzt dann halt nachschauen, vielleicht gibt es das noch. Also, und so hat man dann anhand dieser Belege dieses Wörterbuch gemacht. Aber dazu wurden vorher schon in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden in alle Schulorte so Fragebögen geschickt. Wie sagt man dazu, also das junge weibliche Schwein und wie sagt man eben für die Deichsel am Wagen und so weiter und so. Und da haben die Lehrer, waren das meistens, haben dann oder zur Hilfenahme der Schüler immer ausgefüllt. Ne? Und da hat man einen relativ guten Überblick und es sind ja auch ein paar hundert Karten in diesem Wörterbuch, Sprachkarten. Und da kann man immer sehen, wie man in der Fall sagt, man wegen zu gesessen, ob man da gesatz oder gesosse oder sowas, gesesse oder sowas spricht. Das konnte man dann ganz gut anhand dieser Antworten machen. Man hat dann nur immer die Gebiete abgegrenzt, wo die gleiche Form war und dann die Leitform reingeschrieben. Und das ist auch sehr schön, wenn jemand sich mit dem Pfälzischen mal befasst, dann sieht er die Reichhaltigkeit und Vielgestaltigkeit. Also dass in der Gegend von Kusel oft ganz andere Ausdrücke sind als in der Vorderpfalz und im Norden andere als im Süden. Also auch Wortschatz unterschiedlich. Und natürlich die Lautung sowieso schon. Also für ich habe, dass man sagt, ich Hunde, ich habe, ich Hennen und sowas, das gibt es ja schon auch. Ne? Aber auch mit dem Wortschatz, dass also die Bezeichnung für den Feldsalat da Philippier ist und da eben Dollerche und andere Wörter gibt es da eben auch. Ne?
Und diese Sprache, also man sagt, glaube ich, Binnengrenzen,
ja.
die sind in, sind die für jedes Wort anders?
Ja, ja, also nicht für jedes, aber im Allgemeinen der Wortschatz ist sehr vielgestaltig und man kann also quer durch ganze Pfalz überall Sprachlinien erkennen. Während bei der Lautung, da gibt es ja welche, die dann immer so an dem Pfälzer Wald langlaufen, die sogenannte Pfälzer Waldschranke, dass also ganz viele Besonderheiten da abgetrennt werden, die Westpfalz von der Vorderpfalz. Aber bei den Wörtern ist es oft sehr unterschiedlich. Ne? Also, und es gibt keine klaren Massierungen von den Wörtern da oder Wortgrenzen.
Ich merke, dass bei manchen Wörtern, dass es eine Grenze manchmal gibt für einige Wörter, die quasi, wo es in Speyer anders gesprochen wird als in Ludwigshafen. Ich komme nämlich aus der Nähe von Speyer und manche Wörter werden da anders gesprochen als in Ludwigshafen und da merke ich es jetzt, da wo ich jetzt wohne, über der Oma, über der wir wohnen, die sagt dann Sachen anders. Ja. Ich glaube, Feldsalat ist so eine Geschichte, wo die anders sagen.
Ja.
Genau.
Ja, ja.
Aber jetzt haben wir sie schon ein bisschen angesprochen. Diese, wie man quasi, vielleicht fangen wir außenrum an. Wo grenzt man denn eigentlich das Pfälzische ab? Also wer spricht Pfälzisch und wie kann man es eingrenzen? Ja. Wo wird Pfälzisch gesprochen?
Also man kann es an bestimmten sprachlichen Merkmalen abgrenzen. Also einmal schon nach Süden, Südosten auch, die P-Verschiebung, also das Pfund und Pfund und so weiter. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, in der Palz geht der Pfarrer mit der Pfeife in die Kirche. Also da wird immer, werden diese P-Formen gebraucht, während man im Süden, dann im Alemannischen, dann sagt, in der Palz geht der Pfarrer mit der Pfeife in die Kirche und so weiter. Das wäre das eine. Dann zum Lothringischen rüber, da ist diese Hus-Hauslinie. Ne? Also da sagt man Hus und so und Is für Haus und Eis. Zum Hunsrück rüber ist es die Dat-Das-Linie, also dort sagt man Dat und Et und Allet und so weiter, während in der Pfalz dann das alles S und so weiter. Und nach Norden ist so ein Bündel mit Form von ST, also zum Beispiel gibt es die Fest-Fest-Linie, also in der Pfalz haben wir Fest und dann hier bei Mainz rum fängt dann schon die Fest an oder Schwester und da und sagt man Schwester. Ne? Und das sind so die vier Abgrenzungen, wenn also jemand Fest sagt und das und Haus und Appel, ne, oder Punt, dann ist er etwa aus der Gegend hier, aus der Pfalz. Ne. Wo natürlich die Abgrenzung zwischen Rheinhessen und der Pfalz fließend ist. Also das Nordpfälzische geht oft mit dem Rheinhessen zusammen. Also da sagt man, ich Hun und ich Sein und so weiter. Das ist ja schon hier typisch für Rheinhessen, in der Nordpfalz aber auch. Und während dann in der übrigen Pfalz sagt man, ich hab oder ich heb und so weiter. Ne. Und ich bin oder bin.
Ich finde, ganz nah merkt man es, wenn man aus Frankenthal nach Bobenheim-Roxheim kommt.
Ja.
Bobenheim-Roxheim ist schon fast rein hessischer Dialekt, also in Worms dann sowieso schon, aber das ist ganz nah beieinander.
Ja, ja, natürlich. Also es ist oft so, irgendwie muss ja eine Grenze zwischen zwei Orten mal lang gehen und dann ist von dem einen zum anderen Ort halt eben anders, ne? Schlagartig dann. Ne?
Und ist das deshalb so, weil sich dort früher quasi die Populationen nicht vermischt haben?
Das schon auch, gerade weil auch der Pfälzerwald zum Beispiel so eine Sprachschranke ist, das war auch eine Verkehrsgrenze, ne? Und dann haben die Leute nicht so viel Kontakt miteinander gehabt und dann haben sich die Dialekte gesondert entwickelt und konnten sich nicht angleichen aneinander. Ne? Ist auch oft zu Konfessionsgrenzen, also weil dann die Leute nicht geheiratet haben, rüber und über. Denn oft wurde ja durch ein Heirat, wurde ja dann ein Dialekt von einem anderen Dorf den Leuten bekannt. Und die Kinder haben dann vielleicht, weil es prestigereicher ist, die Aussprache der Mutter genommen. Ne? Und dann hat sich das im Dorf so verbreitet. Und so kann man das sich ein bisschen erklären manchmal. Also es wird oft gesagt, einmal das Prestige eines Dialekts, ob er vorgeht oder zurück. und dann auch Verkehrsschranken, also dass die auch das beeinflussen, diese Kleinkammerigkeit der Dialekte.
Das hatten wir jetzt am Anfang schon ein bisschen angesprochen, da bleiben wir beim Prestige. Nämlich, wir haben darüber gesprochen, wie es sein kann, dass manche Dialekte lieber gesprochen werden oder auch außerhalb des eigenen Raums gerne gesprochen werden oder nicht. Und Sie haben uns so schön erklärt, woran das liegt.
Ja, also es ist so, es gibt jetzt eine Beliebtheitsskala von Dialekten und manche rangieren ganz weiter oben, manche weiter unten. Und es hängt oft damit zusammen, wie weit die Landschaft, in der der Dialekt gesprochen wird, kulturell als höher stehend angesehen wird oder auch wirtschaftlich. Und dann wird diese Form gerne übernommen, während wenn man aus so einer hinterwäldlerischen Gegend kommt und so weiter, wo sich nichts abtut, und dann übernimmt man dann nicht so sehr. Ne? Und spricht es auch nicht so sehr nach außen hin, intern schon, aber nach außen hin sagt man auch, ich möchte doch nicht als Hinterwäldler erkannt werden, und dann vermeidet man den Dialekt. Ne? Während andere, die sind halt selbstbewusst und können das so sagen. Ne? Also das ist hier in der Pfalz noch sehr stark, dass die sich zwar nach innen raus rühmen, Pfälzer zu sein, aber wenn sie dann nach außen hin hinkommen im Urlaub irgendwie, dass sie dann doch zunächst mal versuchen zu verhindern, gleich mit dem breitesten Pfälzisch da aufzulaufen.
Das heißt auch, Sie haben vorhin angesprochen, Sie sind beim Mundart-Dichterwettbewerb, heißt das, glaube ich?
Ja.
Sind Sie in der Jury? Das heißt, auch das ist ein Wettbewerb, der eher innerhalb der Pfalz prestigeträchtig ist. Ja, heißt ja
Pfälzischer Mundart-Dichterwettstreit, und es werden Gedichte nur angenommen, die in etwa in pfälzischer Mundart geschrieben sind, also aus der Kurpfalz da drüben auch, aber und zum Saarland hin sind auch schon Leute, die dazugehören. Also das Saarland ist ja teilweise auch noch sprachlich gesehen pfälzisch. Und da kommen dann die Einsendungen, manche auch aus dem südlichen Rheinhessen noch, aber im Großen und Ganzen ist es eben für Pfälzer gedacht. Und der in Bockenheim ist ja der älteste und längste, der schon seit den 50er Jahren, ist jetzt schon über 60 Jahre, ist dieser Wettbewerb. Und es ist immer interessant zu sehen, was für Dialekte da zusammenkommen, aber auch welche weiten Spektren die Leute haben. Ne? Also man kann Lustiges machen, man kann Ernstes machen. Also früher hat man ja mit Mundartdichtung immer so Schenkelklopfen und Humor verstanden, dass man immer lustig sein muss und so Büttenreden, Zeug und so weiter. Aber das ist heute schon ganz anders. Ne? Es gibt heute wirklich sehr anspruchsvolle Leute, die sehr anspruchsvoll die Mundart als literarisches Ausdrucksmittel benutzen und dann sehr gute Sachen machen. Ne?
Ist das, ich stelle mir vor, dass die Mundartwettbewerbe keinen besonders guten Nachwuchs haben. Ja. Ist das bei jungen Leuten?
Es gibt immer welche junge Nachwuchs, aber die sind meist schon 30 oder 40 oder so. Also in der Mundartszene ist jemand noch zum jungen Nachwuchs, der eben so 30 oder 40 ist. Also ich bin ja schon jetzt, glaube ich, seit 30 Jahren dabei. Und wir haben damals schon gesagt, ach, wenn wir uns die Leute anschauen, irgendwann müssen wir die alle das Treppchen hochheben dazu zur Vorstellung. Aber es ist nicht so gewesen. Also es kommt doch immer wieder Junge nach. Und der Durchschnitt, ich habe dann mal das so ausgerechnet, bleibt eigentlich immer gleich. Ne? Es sind dann doch immer ein paar Junge, die nachkommen, die Älteren, die wegsterben. Aber wenn man jetzt die Preisträger, was er sich anschaut, ich würde sagen, so der Durchschnitt ist meist so um die 50, 60 ist der schon. Aber es ist ja auch nicht schlimm, man darf ja nicht jetzt nur weil jemand alt ist, den diskreditieren. Der kann auch gute Texte schreiben und Gedichte.
Natürlich, es wäre nur schade, wenn das aussterben würde. Ja. Das ist das immer, was schade ist.
Es ist halt so, dass ein paar Junge das auch machen, aber die sind dann doch Exoten noch. Ne? Und die machen auch anderes. Wir bieten dann jetzt ja auch an, dass man Rap machen kann oder Limericks oder irgendwas. Und da sind gute Sachen dabei. Also man versucht auch ein jüngeres Publikum anzusprechen. Und man ist auch schon mal in die Schule gegangen, um da zu werben. Da haben auch Schulklassen sich beteiligt. Aber das waren dann immer nur so Eintagsfliegen. Und so das dauernd junge Leute, das ist wohl noch nicht so bewusst, dass man da auch interessante Texte bringen kann oder Experimente auch. Ne? Also die Jury ist relativ aufgeschlossen. Gerade wenn jemand mal Außergewöhnliches macht, dass sie da eben dann eher dem sogar einen Preis geben, als wenn jemand in traditionellen Formen sich nur ausdrückt, was auch gut sein soll. Also es kann ja gereimt sein, kann freie Texte sein, kann alles sein, also was da geboten wird. Ne?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe erst dieses Jahr mich wirklich mit diesen Wettbewerben auseinandergesetzt. Ich wusste, dass es Mundartdichter gibt, aber dass es da wirklich diese Wettbewerbe gibt, das weiß ich erst seit diesem Jahr und finde das ganz spannend und finde auch jetzt schön, dass wir uns damit auseinandersetzen.
Ja, es gibt dann auch einen Dannstadt Schauernheim, der auch schon relativ lang da ist und der auch gut gemacht wird. Und dann aber auf der Sieginger Höhe gibt es noch einen und so weiter. Und dann Kronbach gab es noch immer einen. Also es gab dann mal zu Zeiten vier Wettbewerbe und viele Leute bewerben sich dort und dort und so weiter. Aber wer in Bockenheim dann mal einen ersten Preis macht, das ist so das Wimbledon der Wutart-Wettbewerbe noch. Ne? Also in Bockenheim ist nicht so leicht, einen Preis zu bekommen. Aber andere haben auch gute Leute und sind auch die viele Preisträger bei uns und auch bei Dannstadt und so weiter. Da ist heute kein Unterschied mehr. Aber in Dannstadt kann man auch andere Formen einreichen. In Bockenheim immer nur Gedichte, also das, was man als Gedicht so nehmen kann. Ne? Während da können auch Prosa-Stücke gebracht werden oder Dialoge und so weiter. Da ist natürlich dann eine größere Öffnung da. Mhm.
Wissen wir, wo wir nächstes Jahr hingehen?
Ja. Definitiv, ja.
Ich habe mich ein bisschen in Ihrem Buch eingelesen und darin stehen auch Gedichte, an denen Sie zeigen, welche Binnengrenzen es innerhalb des Pfälzischen gibt. Und da werden wir vielleicht mal versuchen, also es gibt eins, das heißt So Estes und eins, das heißt Kupst wie Gesprunge. Und vielleicht können Sie da noch ein bisschen was sagen, wie sich innerhalb der Pfalz, was es da so für Linien gibt, wie sich da das verändert.
Ja, also jetzt bei dem Satz Kups wie gesprungen, da könnte man sagen, das muss aus der Vorderpfalz kommen, weil da das E noch hinten dran ist bei den Partizipien der starken Verben. Also in der Westpfalz würde man sagen Kups wie gesprungen, da wird das E nicht mehr gesprochen. Also da gibt es die sogenannte gebrochene Linie und gesungen und so weiter. Also alle Partizipien der starken Verben werden in der Vorderpfalz noch mit E gesprochen, die anderen aber ohne, ne? Also wenn jemand sagt genommen, dann kann er nur aus der Westpfalz kommen und genumme oder so, das wäre dann vorderpfälzisch. Das ist eine wichtige Scheide. Aber es gibt auch eine, die Nord und Süd trennt. Einmal die Diminutivgrenze, die Verkleinerungsform. Die ist ja so, die geht so schräg durch die Pfalz bis rüber nach Mannheim so. Nördlich davon sagt man hier oder hier, ne, also heiß hier. Und südlich davon L, Heisel. Ne? Und ein bisschen und so und dann unser bissel. Ne? Also da kann man es auch gut erkennen, ob jemand mehr aus dem Süden kommt oder aus dem Norden. Auch wie er ist, sagt das Wort ist. Ne? Im Norden würde man is oder es sagen, im Süden isch oder esch. Ne? Also das ist auch sehr markant. Ne?
Ja, spannend. Und danach sich dann auch Mundart anzugucken, also auch Mundartgedichte anzugucken, das finde ich ja fast detektivisch, wie man sich dann anhand von Gedichten sagen kann, der muss daher kommen. Also ja, ja. Das ist wirklich ganz interessant. Ja,
wenn ganz markante Worte dann auch verwendet werden, die dort nur in der Pfalz kommen. Ich weiß, der Herr Runk, der war ein berühmter Mundartdichter aus der Gegend von Landau und der hat dann immer so schöne Mundartwörter auch gehabt, das Rewehäsel zum Beispiel, ne? Das ist Rebholzbündel, ne? Also das ist so ein typisches Wort für diese Gegend da. Ne? Schön.
Wo kommt denn das Pfälzische her? Von wem haben wir uns denn was genommen?
Ja, das ist ja eigentlich ein Dialekt eines fränkischen Stammes, der praktisch aus der Völkerungszeit von Nordwesten hergekommen ist. Aber da waren ja vorher auch schon Menschen da, ne, die hier gelebt haben, also die Römer und Kelten und so weiter. Und vieles ist ja auch dann von denen noch übernommen worden. Also die ganzen Flussnamen, Clan und Rhein und so weiter, die sind ja alle aus der vorgermanischen Bevölkerung übernommen worden. Und ist es praktisch erbwörtlich, ist es ein fränkischer, ein germanischer Dialekt, der jahrtausendelange Tradition hat und das sind Worte dabei, die halt jahrtausendlang von Mund zu Mund weitergegeben wurden, die es in der Schriftsprache gibt. Also zum Beispiel die Nussschale, die von der Walnuss, die heißt die Nussläfel oder Lafel, je nachdem, wo man herkommt in der Pfalz. Und das ist ein ganz altes inorganisches Wort, das dann auch im Slawischen Verwandte hat und so weiter. Also, und das wurde, wie gesagt, immer nur von einem zum anderen weitergegeben und stammt aus einer Zeit von vor 2.000-3.000 Jahren. Ne? Und so ist es mit vielem auch. Ne? Aber dann natürlich, im Mittelalter gab es dann bestimmte immer Beeinflussung. In den Rhein heroch kam dann Alemannisches und zum Teil waren ja auch Alemannen hier, die wurden zurückgedrängt. Also gerade in der Südpfalz gibt es Alemannisch und Fränkische Durchmischungen. Und immer wieder kamen Einflüsse dazu durch die Juden, durch die Franzosen. Gibt es ja sehr viele französische Lehnwörter auch im Pfälzischen.
Trottoir.
Ja, genau. Ja, genau. Trottoir. Also die werden ja heute oft, habe ich gemerkt, als urige Pfälzische Mundartwörter angesehen, obwohl die vor 200 Jahren oder 250 Jahren Neulinge waren. Ne? Also wenn du sagst, du Kumbär oder sowas, gibt es ja solche Schimpfwörter oder was weiß ich. Und das ist dann Compère, Französisch und so weiter. Also das ist ganz typisch und wird als urig-pfälzisch angesehen. Das ist für mich auch toll, dass die Dialekte vieles aufnehmen und verarbeiten und sich anverwandeln. Das finde ich also ganz toll, dass es nicht einfach ablehnt, sondern dass ich sage, ja, als und her mit. Und dann nehmen wir es auch mit Allah zum Beispiel. Ne? Das ist dieser Ausspruch, das ist auch aus dem Französischen, Allah, Allons in der Richtung. Also auf geht's, los, lass uns losgehen und so weiter. Und das finde ich gerade das Schöne, dass die Mundart unbefangen irgendwas nimmt, aber dann das eigene System angleicht. Also. Und der Goethe hat schon gesagt, also die Kraft einer Sprache zeigt sich nicht dadurch, dass sie das Fremde verstößt, sondern dass sie es verschlingt. Ne? Und da ist das Pfälzische eine sehr kräftige Sprache. Das nimmt sehr viel auf und verarbeitet es und ist es dann urpfälzisch auf einmal geworden. Ne? Das finde ich das Schöne. Und das ist so ein Schmelztiegel, ist das diese Gegend hier. Ne?
Portemonnaie.
Ja, genau, dort war
Bobbeschäß.
Ja, Kinderschäß und was,
genau.
Also ich habe das ja.
Die Oma hatte immer in der Küche einen Chaiselong stehen.
Ja, und das weiß ganz, man ganz gar viele. Nicht. Also gibt, also ich habe hier mal den Pfälzischen Wörterbuch, das sind Jahrhunderte in meinem Buch, kann man das ja sehen. Also sind unheimlich viele Wörter, auch alte Wörter dann. Das finde ich schon auch aus dem Lateinischen, noch in der Winzersprache natürlich, weil der Weinbau ja von den Römern kam. Aber da gibt es zum Beispiel auch an der Vorderpfalz zum Beispiel, gab es früher so Rebgerüste, das wurde Kammert genannt, ne? Das ist Wiener Camerata aus dem Lateinischen noch. Ne? Also das ist ein Wort, das praktisch auch aus dem römerzeitlichen Weinbau noch hier übrig geblieben ist. Ne? Ist ja in Ungstein ist ja dieses Weingut entdeckt worden, da hat man auch eine Kelter entdeckt und so weiter. Also ist ganz sicher, dass die Römer hier auf jeden Fall in der Pfalz schon Wein angebaut haben und dass das dann von den Franken, die dann kamen, übernommen wurde und vieles halt auch Worte, weil die ja selbst noch keine Worte für Kelter hatten. Kelter ist ja auch lateinischen Ursprungs, Calcatura und so weiter. Also Wein selbst natürlich auch und die Bütte und das Logel und Lel und was es alles gibt. Also alles, wo man die Trauben mit aus dem Finger trägt und so weiter, sind alles Wörter, die aus dem Lateinischen noch kommen.
Und das heißt, Sie haben sich da auch etymologisch, also von der Wortherkunft her in dem Buch damit auseinandergesetzt?
Ja, es wird also bei vielen Mundartwörtern, schreiben wir dann dahin, wo es herkommt. Ne? Also, dass die Leute interessieren sich ja, woher kommt dieses Wort und so weiter. Ne? Und wenn es fremder Herkunft ist, auf jeden Fall, also Lateinisch, Französisch, Jiddisch und so weiter. Aber auch bei anderen Wörtern, die nicht so ganz erklärbar sind, also wie das Läufel da oder die Läufel da, die Läfel, wird dann wohl auch erklärt. Ne? Also wenn wir es wussten, also es ist ja auch viele Wörter, haben wir dann einfach nur mal gebucht, die sind halt da, aber keiner weiß jetzt genau, wo es herkommt, weil es keine früheren Belege gibt, es ist noch nirgendwo aufgezeichnet, es gibt es nicht im Mittelhochdeutschen, zufällig auch nicht überliefert. Und dann kann man höchst gucken, Ähnlichkeit mit anderen Sprachen und so weiter. Und da kann man auch manches machen, aber bei manchem steht man rum oder dann sagt man, gut, das soll mal jetzt so dokumentiert sein, da können spätere Generationen noch herausfinden, was das sein kann. Ne? Also dieses große Wörterbuch versteht sich auch als Dokumentation zunächst mal. Und die Interpretation, wie das zu deuten ist, also an den vielen Sprachkanten kann man ja auch vieles Sprachbewegungen sehen, dass zum Beispiel von Nord nach Süd Sprachbewegungen und dann plötzlich bleiben rechts und links bleiben sprachliche Dialekte hängen. Also zum Beispiel die Aussprache in der Gegend um Lande, die Frau ist da die Frä, ne? Und das ist aber oben bei Kusel auch noch so eine Ecke. Ne? Das heißt, früher hat man in der ganzen Pfalz mal Frä gesagt und das ist dann durch das andere wieder auseinandergesprengt. Und das findet man häufig, dass so zwei Inseln stehen geblieben sind und da mittendrin auf der Straße Mainz, Metz rüber, da ist also der Verkehr gelaufen und der hat das praktisch dann auseinandergetrieben. Ne? Das kann man da sehen. Und dieses Wörterbuch dokumentiert unheimlich vieles. Wer sich für Kochrezepte interessiert, da kann er dann nachschauen bei Saumagen, was die Leute angegeben haben, was da reinkommt. Ich habe den Artikel Saumagen geschrieben, ne? Und da habe ich erstmal gestaunt. Die einen machen Mayo rein, die anderen machen das rein und so weiter. Aber wir dokumentieren ja nur, was sagen die Leute. Ne? Ob das stimmt, müssen wir nicht sagen, sondern nur, was haben die da angegeben. Und dass es auch früher mehr in arme Leute essen war. Ne? Das ist ja oft so, dass viele Gerichte, die man heute so als Nationalgerichte sieht, früher arme Leute essen waren. Pizza und Paella oder irgend sowas auch und so. Ja. Und heute gelten sie dann als Prestigeessen oder so. Zumindest was den Saumagen betrifft, der Kohl soll er ja doch die Staatsgäste damit bewirtet haben. Aber ich habe auch mal in Deidesheim da so einen Saumagen gegessen. Der war wirklich sehr gut. Also ich tue auch immer mal so versuchen, aber da kann man auch gute und schlechte bekommen. Ne? Also, aber wenn er gut ist, dann ist er gut.
Das ist wahr, ja. Das ist wahr. Was wollte ich jetzt fragen? Ja, das heißt, das ist auch ein Zeitdokument, was Sie mit dem Pfälzischen Wörterbuch ja gemacht haben. Das man heißt, ich glaube, wenn man heute diese Befragung nochmal machen würde an Schulen, wäre es ganz anders.
Ja, natürlich. Ja. Es ist praktisch ein Dokument vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Ne? Und viele haben noch aus der Erinnerung vielleicht auch noch früher was ausgekramt. Das ist jetzt mal so dokumentiert. Ne? Und vieles natürlich Redensart und Sprichwörter sind dann halt auch aus Zeit, beziehungsweise Zeitkolorit. Also dieser berühmte Spruch mit dem Weiber sterfe, kein Verderbe, geil verrecke, das sind Schrecke oder so irgendwelche Sachen. Das zeigt halt, wie man früher so das Schicksal und das Leben gesehen hat, ne? Dass man die Frau stirbt, ist nicht so schlimm, man kann ja wieder heiraten, aber wenn das Pferd stirbt, muss man dann für viel Geld ein neues kaufen, ne? Oder sowas. Ne? Also auch die Armut und auch die Deftigkeit, auch wie man Kinder erzogen hat und auch die Klischees über Geschlechter. Es gibt unheimlich viele negative Bezeichnungen für redselige Frauen, aber weniger für Männer, ne? Weil das halt und umgekehrt dann für versoffene Männer dann auch wieder mehr und so weiter. Also da kann man auch sehen, was wurde bei den verschiedenen Geschlechtern sanktioniert, ne? Also auch in der Sprache dann. Ne?
Was wird als positiv angesehen, ja, genau, und was als oder negativ? Ja,
also man, das Negative, dann gibt es halt Schimpfwörter oder Wörter, die dann halt als Sufflappel oder weiß ich was, und das ist dann halt negativ oder so.
Sehr spannend. Und ich habe in Ihrem Buch auch gelesen, dass Sie Prognosen für die zukünftige Entwicklung, zumindest ein wenig.
Ja, ein bisschen kann man schon sagen. Ist also nicht so, dass die Dialekte total aussterben, sondern ist es so, dass die sich verändern. Es geht der Trend zu größeren Räumen, also meinetwegen der Raum Mannheim-Ludwigshafen, dass der sich angleicht, und andere Saarbrücken, der Hinnenraum. Dass es also Großraumdialekte gibt, also Kolonäsprachen, wie man das so nennt. Aber es ist dann immer noch eine regionale Sprechweise. Also ich habe ja viel auch in alten Büchern geforscht über das Feld. Es gibt ja schon aus dem 19. Jahrhundert welche. Und da schreibt einer schon, ja, jetzt, wo die Volksschulen eingeführt sind und wo die Eisenbahnen das Land durchflügen, da wird der Dialekt in 20 Jahren total ausgestorben sein. In Wirklichkeit ist er heute immer noch da. Also man muss da vorsichtig. Aber es gibt schon einen Abbau. Viele Sachen, die im Dialekt bezeichnet worden sind, gibt es heute auch nicht mehr. Also gerade aus der bäuerlichen Terminologie, also gerade mein Beispiel mit dem Bauernwagen. Wenn man jemanden jetzt fragt, wie heißt der Nagel, den man da reinsteckt in die Achse, damit das Rad nicht abgleitet, das heißt Lahne, Lohne, Lune, und da gibt es so verschiedene Wörter, das weiß kein Kind mehr heute, weil es keine Rolle mehr spielt in der Kommunikation, und viele andere Sachen auch. Ne? Aber anderes bleibt auf jeden Fall, und es ist auch nicht so, dass immer nur die Veränderung zum Standard hingeht, es gibt auch gegenläufige Tendenzen, zum Beispiel der Gaul, für Bezeichnung für das Pferd. Der ist progressiv, der verdrängt sogar in der Gegend Kuhlrum, da hat man früher Pferd gesagt, der verdrängt das Pferd in eine Richtung. Also gibt es so Sachen, und auch diese Isch-Aussprache, also Dich-Dich und so weiter, die war früher nur in der Gegend um Speyer zu Hause und hat sich heute unheimlich weit ausgebreitet. Im ganzen mitteldeutschen Raum ist das plötzlich gekommen, diese Aussprache. Ne? Also,
habe ich vielleicht aus Speyer mit rausgetragen? Wer weiß.
Sicher.
Nur die Gegend um Landau rum, die ist doch resistent gegen diese Koronalisierung. Stimmt, ja. Die sagen nicht dich, die sagen nur dich dann auch. Sowas,
und das ja. Ist aber auch ganz spannend. Ich finde, gerade um Landau rum fällt es mir häufig auf, wenn ich jemand anderen treffe und dass man hört, dass man, bist du so Landau rum? Ja, so, ja, das hört das man stimmt. Oft dann raus.
Ja, es gibt ja so Untersuchungen auch, die Dialektizität, also die Dialektferne, die Ferne von der Standardsprache, gemessen mit verschiedenen Merkmalen, wenn da so und so viele Merkmale, und da ist dieser Raum um Landau herum ist am meisten noch dialektal geprägt im Kontrast zur Standardsprache. Ne?
Ah, spannend.
Kommen jetzt aber auch immer viel mehr Wörter dazu. Also ich meine, es wird ja jeden Tag werden zig Sachen erfunden, für die es noch kein Wort gibt, die jetzt erst kommen. Und
die Dialekt, der Dialekt aufnehmen
ja
muss. Kein,
ja, gut, die gleichen Dialekt die dann aber auch an oder sowas. Ne? Also die auch englische Wörter und so werden dann vielleicht nicht so mehr englisch ausgesprochen, sondern mehr pelzisch und so. Dass man dann T-Shirt sagt oder so irgendwas. Und, aber sie werden übernommen. Und natürlich neue Sachen, da wird kein eigenes pfälzisches Wort erfunden. Es gibt ja oft, die wollen dann versuchen, den Computer damit irgendwelchen Wörtern, aber das ist wohl zum Scheitern verurteilt, denke ich. Aber nochmal zurück zu den, wie man erkennt, wie der Dialekt sich verändert. Es gibt den Mittelrheinischen Sprachatlas, der wurde vor 20, 30 Jahren gemacht. Und da hat man zwei Generationen dieselben Fragen gestellt. Und an den Antworten hat man dann feststellen können, was sich verändert, was die Jungen anders sagen als die, so wie Sie das gesagt haben, mit den Bayern, dass die einen noch Dirndl sagen, die anderen Madl, ne, und so weiter. Und so kann man das auch da feststellen. Und da sieht man, dass manches sehr stabil ist, dass manches aber sich auch verändert. Aber es ist nicht so, dass regionale Sprechweise total verschwinden würde. Man wird es also immer noch in 50 oder 100 Jahren und noch länger hinaus hier auch in der Pfalz erkennen können, dass es da eine regionaltypische Aussprache gibt. Und wenn die Leute die auch selbstbewusster sprechen und auch an ihre Kinder weitergeben, dann braucht man nicht zu klagen. Also wer klagt, dass der Dialekt ausstirbt, der muss halt versuchen, selbst den zu sprechen und weiterzugeben. Aber das ist natürlich auch schwierig, wenn man jetzt aus einer anderen Gegend kommt und der Ehegattner kommt woanders her und so weiter. Und was soll dann als Haussprache genommen werden? Eigentlich man sich dann doch auf so ein gemäßigtes Hochdeutsch. Ne? Und das lernen dann die Kinder halt auch. Aber
ich rede mit meinen Kindern auch Hochdeutsch. Ne? Das ist schon so. Ja? Ja. Mhm. Also sie kriegen das mit, wenn wir zwei uns unterhalten. Aber mit den Kindern reden wir schon Hochdeutsch. Das ist vielleicht auch nicht immer gut. Ja.
Also heute, oder es gab ja eine Zeit lang, wo den Eltern auch eingeschärft wird, sie sollen mit den Kindern gleich Hochdeutsch reden, ja, weil sie dann angeblich Nachteile hätten in der Schule oder im Leben überhaupt. Aber es gibt modernere Untersuchungen, die das widerlegen. Das stimmt nicht. Wenn die Kinder von klein auf die Mundart lernen, also den Dialekt, und dann aber auch die Standardsprache in der Schule und die gut auseinanderhalten, dann haben sie sogar Vorteile. Es gab ja die PISA-Studie vor vielen Jahren, die Furore gemacht hat, gerade beim Textverstehen. Und da haben gerade die dialektstarken Länder, Baden-Württemberg, Bayern und so weiter, besser abgeschnitten, weil da die Kinder schon von vornherein gewohnt sind, zu unterscheiden und genau hinzuhören. Und auch was die Orthographie angeht, das nützt nichts. Die Kinder müssen einfach lernen, dass man wegen Fahren mit H geschrieben wird und Sparen ohne H, ne? Obwohl beides gleich gesprochen wird. Das muss man halt lernen. Und so können die Kinder auch vieles lernen. Natürlich werden sie am Anfang so Fehler machen, aber das geht schnell weg. Ne? Also ich kann nur sagen, wer deswegen seinen Kindern den Dialekt entzieht, ne? Der schadet dem Kind. Ne? Es wäre besser, wenn das Kind in der Landschaft, wenn es möglich ist, noch den Dialekt lernt, weil das auch eine gewisse Beheimatung gibt. Dialekt ist ja auch Heimat. Also jemand, der jetzt lange in der Pfalz gelebt hat und dann wieder mal in die Pfalz zurückkommt und dann wieder Pfälzisch hört, da geht ihm das Herz auf. Ne? Und so ist es natürlich auch bei anderen Dialektsprechern auch. Ne? Also nicht nur in der Pfalz, aber Dialekt wird sehr stark emotional besetzt mit Heimat und Geborgenheit, ne? Und Vielfalt. Ist aber ein bisschen subversiv auch. Man kann auch frotzeln und schimpfen und so weiter, ohne dass es so gemeint ist. Also das wird ja auch sehr gut beschrieben, schon bei früheren Wilhelm Heinrich Riehl, der mal in den 19. Jahrhundert die Pfälzer so eine Studie gemacht hat. Der schreibt das sehr schön über die, wie die Pfälzer das mit der Sprache machen, dass ihnen die Sprache armstig aus der Kehle springt, so sagt er das. Und dass man bei einer normalen Wirtshausunterhaltung meint, es gäbe schon eine Schlägerei, aber in Wirklichkeit unterhalten die Leute sich nur. Also das finde ich auch sehr treffend. Und das ist mir auch aufgefallen, wenn man so in Wirtshäuser kommt und so, wo die Leute sich unterhalten, ist es sehr laut, ja. Also lauter als man wegen in Norddeutschland oder sowas, ne? Aber das gehört dazu. Ne? Und auch wenn die dann rumschreien oder was, die meinen das nicht ganz so, wie das der andere empfinden könnte. Ne?
Sehen Sie da Parallelen zum Bayerischen? Ich finde, das ist von den Wortlauten zwar unterschiedlich, aber von der Art her doch sehr ähnlich.
Ja, oder? Ja, kann sein, ja. Dass man im Bayerischen auch dann so vorgeht und sich so verhält, ja.
Und es gibt ja auch, apropos Bayern, es gibt ja sowas wie so Siedlungsmundarten, also Inseln irgendwo, in Bayern gibt es die und in Osteuropa und in Pennsylvania sogar, wo Pfälzisch gesprochen wird. Warum ist das so?
Ja, es sind ja vor 300, 200 Jahren viele hier aus der Pfalz ausgewandert, weil halt Not war und auch politische Unfreiheit und haben dann da zunächst mal in Südosteuropa, Ungarn, Rumänien, auch Russland, sich niedergelassen und da gibt es dann ganze Dörfer mit so Siedlungsdialekt, die pfälzisch geprägt sind. Ne? Und die haben wir auch in dem Pfälzischen-Wörterbuch auch berücksichtigt. Wir haben extra Fragebögen an solche Auslandspfälzer, wie die bei uns genannt wurden, geschickt und vieles haben die noch besser erhalten als hier zu Hause, ne? Weil der Dialekt dort stehen geblieben ist, weil er nicht mit dem Hochdeutschen so stark konfrontiert war. Die hatten dann Ungarisch oder Rumänisch als Kontaktsprachen. Und das ist auch hochinteressant, dass es das gibt und dass die das doch sehr lange beibehalten haben. Und das Pennsylvania-Deutsche ist ja stark auch von der Struktur her vom Pfälzischen geprägt. Also die Lautung und so weiter kann man sagen, in der Gegend um Frankenthal, da sind die meisten Gemeinsamkeiten. Aber es ist heute eine eigenständige Sprache, die sich dynamisch unheimlich weiterentwickelt. Und durch die Amischen, die ja unheimlich viele Kinder kriegen und weiter, ist es eine Sprache, die hat jetzt schon ein paar Millionen Sprecher. Gell? Es gibt ein modernes Buch, habe ich hier, der untersucht das. Mark Lauden heißt der Professor und der bringt da Sachen, da staunt man wirklich, wie stark das sich weiter verbreitet und wie es aber dadurch, dass sie auch sich gerade die Sprache pflegen, weil das einzige Mittel ist noch, um sich von der amerikanischen Gesellschaft abzusetzen ein bisschen. Mhm. Und da achten die darauf, dass die Kinder immer diese Sprache weiter lernen, damit sie nicht so schnell dann von der bösen Welt vielleicht verschlungen werden. Und da geht das sehr, sehr weiter. Und das hat auch sehr interessante Phänomene. Gibt es dann mit dem Englischen zusammen, gibt es da sehr schöne Beispiele, wie das Englische dann sich rein schmuggelt da und wie das aber auch dann wieder lautlich umgeformt wird mit, nach dem Pfälzischen oder nach dem. Es waren natürlich auch Schweizer und so weiter, aber es sind dann oft so Ausgleichsmundarten. Aber es gibt viele, die relativ deutlich pfälzische Charakteristika haben. Also man könnte ja dann immer fragen, auch die vier Beispiele, ne? Sagt man das, dat und so weiter, fest, fest und so weiter. Und da kann man ja auch feststellen, ja, der ist dann eben aus dieser Ecke. Ne? Also Dialekt. Ne?
Wir nehmen, glaube ich, diese Fragen mal in unseren Fragebogen auf, damit wir immer wissen, wo diese Menschen herkommen.
Ja.
Aber ich glaube, wir können festhalten, das Pfälzische ist robust. Es lässt sich so schnell nicht vertreiben, auch wenn im 19. Jahrhundert schon gemutmaßt wurde, es würde weggehen. Wir tun unseren Kindern einen Gefallen, wenn wir ihnen den Dialekt schenken und ihn nicht wegnehmen. Ruven wird im nächsten Jahr bestimmt beim Mundartdichterwettbewerb rappen.
Nee.
Nicht so schnell.
Also lieber schreibe ich ein Gedicht mit.
Ja, sehr gut.
Ja, aber ich habe mit meinen Kindern mehr Dialekt sprechen, das habe ich mitgenommen auf jeden Fall.
Ja, ja.
Und mit denen mal auch solche Wettbewerbe zu besuchen, könnte bestimmt auch das spannend sein und solche Sachen. Ja. Gibt es für Sie noch etwas, was Sie den Menschen, die das hören, mitgeben wollen zum Pfälzischen? Sie dürfen jetzt alles erzählen, was Sie wollen.
Ich finde, wichtig ist, dass die Leute diese komplexe, die sie haben, Pfälzisch sei ungebildet und sei ein verdorbenes Hochdeutsch, das stimmt nicht, das ist eine Sprache mit eigenen Gesetzen. Lautgesetzlich ganz genau kann man das nachvollziehen, warum das so und so sein muss, das ist keine Willkür. Dass diese alte Kultursprache ist ja praktisch immaterielles Kulturerbe, ne? Das in den Köpfen nur noch aufgehoben ist und jetzt auch im Pfälzischen Wörterbuch, aber da ist es auch nur tot auf Buchstaben. Es muss gesprochen werden und sich weiterentwickeln. Man braucht keine Angst haben, neue Wörter aufzunehmen. Man muss nur versuchen, die pfälzische Struktur beizubehalten. Das finde ich wichtig, ne? Und dass Leute, die auch in die Pfalz kommen, dann zumindest in zweiter Generation ihren Kindern dann die Möglichkeit geben, dass sie auf dem Schulhof oder sonst wo mit Pfälzern in Kontakt kommen und das auch pflegen und sie nicht abstrampfen, wie sagst du denn jetzt, gell, oder so, sondern dass man das sagt, ah toll, da hast du ja hier ein Wort aus der Region aufgeschnappt, das ist ja ein interessantes Wort und so weiter, so sagt man hier halt, ne, und dass das was Besonderes ist, den Dialekt zu können und dass es stolz machen kann, Dialekt zu sprechen.
Und das auch verbindet, ne?
Ja, natürlich.
Das ist Heimat.
Es tut auch praktisch die Leute, wenn jemand auf der Behörde mit den Leuten Dialekt nahe spricht oder merkt, die Leute sprechen auch Dialekt und dann haben die einen ganz anderen Zugang zu den Menschen. Ne? Und es wird oft bei Leuten, die Service-Dienste haben, da wird schon darauf geachtet, dass die Leute auch den Dialekt können, weil wenn sie so knall da Hochdeutsch mit den Leuten umgehen, da fühlen die sich klein. Und wenn man aber herzlich dann, ey, guck mal, und wie ist das und so weiter, dass man dann eben viel eher an die Leute rankommt. Ne?
Das ist ein verbindendes Merkmal.
Das stimmt, ja.
Vielen herzlichen Dank. Mir fällt es jetzt leichter, wieder stolz auf meinen Dialekt zu sein. Ich finde es schön, was Sie da für eine Arbeit reingesteckt haben. Man merkt die Leidenschaft dafür. Und ich sage von Herzen vielen Dank.
Nee, es war wirklich die Arbeit an den Dialekten für mich. Ich habe immer gesagt, ich mache was, was mich unheimlich interessiert, was mir Spaß macht und ich kriege noch Geld dafür.
Das ist super. Das ist, da haben wir alles nicht gemacht.
Ja, das war schön und
vielen Dank.
Und man macht was, das habe ich auch noch, also was über die Jahrhunderte bleibt, dieses Wörterbuch wird ja so schnell nicht mehr wiederholt und da wird noch in 50, 100 Jahren werden Leute reinschauen und erhellende Sachen bekommen, die dann eben wirklich was bringen. Aber wir haben auch da Anfragen gekriegt an der Arbeitsstelle wegen irgendwelchen Beleidigungsprozessen und so weiter, da kam ein Lehrer, gell? Der wurde angeschwärzt, weil er zu den Kindern gesagt hat, ihr Babseck, ne? hat er so abgeschimpft, gell? Und da haben die Eltern sich beschwert, die hätte der hätte die Kinder schwer beleidigt und so weiter, gell? Und dann haben wir im Wörterbuch gleich, das BUP wurde ja schon bearbeitet, bei Pappsack nachgeschaut, ne? Und da steht dann da, also erstens schon auf Schimpfwort, aber dann auch lärmende Kinderschar steht als auch als Bedeutung und so weiter. Und da hat er gesagt, ja, ich habe gemeint lärmende Kinderschar, gell, die Bedeutung, wo ich gesagt habe, Babseck, und dann hat er keinen Disziplinarvorhang gekriegt, weil er die Kinder irgendwie schlimm behandelt hat oder dergleichen. Also das gibt schon, aber ich meine auch manchmal, ich hatte auch schon mal Anfragen, dass wegen Dialekt bei Verbrechen, der Erpresser hat so und so was gesagt, ist das regional eingrenzbar? Ne? Oder bei irgendeiner Vergewaltigung hätte der Täter immer gesagt, gell, also die Bestätigungspartikel, ne? ob man die eingrenzen kann und so weiter. Aber die ist natürlich nicht so eng einzugrenzen. Man kann natürlich sagen, der muss dann aus dem süddeutschen Raum kommen, aber weil anderswo, sag mal, woll oder irgend sowas anderes und so. Aber bei anderen Sachen kann man das schon machen. Und es gibt ja auch wirklich so heute forensische Linguistik, die also praktisch, wenn Erpresseranrufe kommen, anhand von sprachlichen Merkmalen versuchen, die Sozialisation, die Herkunft und so weiter von den Menschen zu erfassen.
Spannend. Toll. Vielen Dank.
Vielen Dank.